Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Folge. Der Gesprächspartner, mit dem wir heute im Gespräch sind, das hat sich aus einer ziemlich lockere Idee zwischen Christian und mir ergeben, als wir bei der DFS in Langen im August 2021 zu Besuch waren. Da stand da ein Schild DWD, Deutscher Wetterdienst. Und Christian und ich, wir schauten uns an und dachten, das wäre doch eigentlich auch mal ein sehr interessanter Gesprächspartner. Gesagt, getan. Christian hat eine E-Mail geschrieben, wir haben eine Antwort bekommen und wir haben heute einen Diplom-Meteorologen bei uns hier zu Gast auf der virtuellen Bühne. Wer das ist, das wird uns Christian gleich im Vorfeld verraten. Jetzt sage ich aber erstmal hallo Christian, herzlich willkommen nach Bielefeld.
Ja, hallo Fritz und hallo liebe Zuhörer da draußen, wo auch immer ihr uns gerade mal wieder hört. Vielen Dank. Fritz, du hast es schon gesagt und es war genau so. Wir waren in Langen und haben das Schild gesehen, auch in dem passenden Blau und dachten uns, genau, das ist eigentlich eine logische Fortsetzung. Ne? Das passt ganz gut. Wir haben mit der DFS einen ganz, ganz guten Partner, um auch irgendwo hinter die Kulissen zu schauen. Und genauso wichtig ist das natürlich auch mit dem Deutschen Wetterdienst beziehungsweise allgemein auch mit dem Thema Wetter. Und wer könnte uns da nicht besser Auskunft geben zu all diesen Fragen rund um das Thema als eben der DWD selbst? Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute den Herrn Simon Mutz haben, seines Zeichens Meteorologe mit dem Schwerpunkt Flugwetterberatung beim Deutschen Wetterdienst. Und ich würde Sie bitten, Herr Mutz, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wie eben schon angeklungen, habe ich Meteorologie studiert, das Ganze als duales Studium tatsächlich direkt mit dem Deutschen Wetterdienst zusammen an der Hochschule des Bundes. Und nach dem Absolvieren des Studiums habe ich dann noch eine einjährige Lizenzphase absolviert, in der man dann einfach die verschiedenen Bereiche der Wetterberatung kennenlernt, sowohl, das teilt sich beim Deutschen Wetterdienst auf, in Basiswetter und Flugwetter. Und ich arbeite jetzt seit 2 Jahren an der Flugwetterzentrale in Frankfurt. Dort in der Wetterberatung. Der Deutsche Wetterdienst hat dann noch verschiedene andere Dienststellen, die man dann in dieser ganzen Zeit durchläuft. Aber der Flughafen in Frankfurt ist jetzt meine Stammdienststelle und da arbeite ich jetzt seit 2 Jahren.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ah, okay. Das heißt, Ihr Job ist es, wenn ich zum Beispiel bei etwas schwieriger Wetterlage mir nicht ganz sicher bin, weil ich mit den Angeboten, die mir so im Selbststudium zur Verfügung stehen, vielleicht nicht ausreichend meine Fragezeichen beseitigen konnte, dann gibt es ja die telefonische Beratung. Dann könnte ich Sie am Telefon haben?
Ganz genau. Wenn Sie da eben die entsprechende Nummer wählen und ich gerade im Dienst bin, dann könnte es eben sein, dass wir dann miteinander telefonieren und dass ich dann hoffentlich Ihre Fragen auch beantworten kann.
Und vielleicht schon mal telefoniert haben. Und am Ende fragen Sie immer, und wie ist das Kennzeichen bitte?
Ganz genau, das sind wir.
Bleiben wir nochmal ganz kurz direkt dabei. Wie ist das Kennzeichen bitte? Können Sie uns das mal kurz erklären? Warum und wieso?
Ja, das mit dem Kennzeichen hat tatsächlich einen ganz wichtigen Hintergrund, einfach für unsere Dokumentation auch. Ich meine, die ganzen Flugwetterberatungen oder die Telefonberatungen, die werden ja bei uns aufgezeichnet, einfach für den Fall, falls mal irgendwas passiert, wo man sich die Beratung nochmal anhören müsste. Und um einfach diese Dokumentation zu haben, welcher Pilot jetzt gerade die Beratung eingeholt hat. Es ist einfach da ganz wichtig, dass wir dann die Kennung auch haben. Das wird dann auch nochmal bei uns zusätzlich in einem System erfasst, dass wir dann eben immer genau eintragen, welches Kennzeichen hat gerade die Beratung eingeholt. Was war das für eine Beratung? War das eine VFA-Beratung? War das eine IFA-Beratung? Oder war das eventuell eine Ballonberatung? Oder auch Luftsport machen wir ja auch. Da sind wir schon relativ weitläufig ausgelegt, beziehungsweise können da einfach die die verschiedenen Bereiche abdecken. Und wenn wir dann da eben diese ganzen Daten eingetragen haben, es handelt sich beispielsweise um eine VFA-Beratung, tatsächlich tragen wir dann auch immer noch ein, von wo nach wo der Flug ging. Ging der jetzt von Frankfurt nach Hannover oder war es einfach in Frankfurt eine Platzrunde, die geflogen werden möchte? Ja, und nachdem wir dann uns das Ganze noch mit unserem persönlichen Kennzeichen, da hat jeder Berater hat bei uns seine eigene Initialien, die er dann auch noch in das System mit einträgt. Und so wird das dann eben einfach sehr genau dokumentiert, dass man eben genau nachvollziehen kann, welcher Flug von welchem Berater beraten wurde.
Ah, okay, dann entsteht im Grunde mit all diesen Details dann im Grunde ein Datensatz für diese entsprechende Beratung, die dann gelaufen ist.
Ganz genau, ja.
Okay. Ja, vielen Dank schon mal dafür, wir schon mal wieder so eine typische Frage mal den Hintergrund durchleuchtet. Können Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen was sagen, vielleicht so ein bisschen zur Geschichte oder allgemein auch zum Porträt des DWDs und speziell auch dann in den Bereich dann später des Flugwetterangebots oder der Angebote?
Ja, auf alle Fälle. Also der Deutsche Wetterdienst hat ja durchaus eine relativ große Produktpalette beziehungsweise ein ziemlich großes Angebot, da einfach auch die Kundengruppe ziemlich groß ist, sage ich mal. Das geht ja wirklich dann von dem von der Privatfliegerei bis so zu der zivilen Luftfahrt, wo dann auch beispielsweise die Deutsche Flugsicherung tatsächlich sehr oft mit uns zusammenarbeitet oder auch der ganze Bereich so von der Rettungsfliegerei, also Rettungshubschrauber oder auch Polizeihubschrauber. Und da hat logischerweise jede Kundengruppe nochmal eigene Anforderungen oder auch beispielsweise die Flughäfen, die dann nochmal einen ganz besonderen oder einen großen Part auch einnehmen. Und dementsprechend gibt es da doch dann auch eine sehr große Produktpalette. Um das vielleicht so ein bisschen geschichtlich einzuordnen, da ist es natürlich so, dass da auch immer wieder ein sehr großer Wandel stattfindet. Also es ist, ich bin jetzt noch nicht seit 20 Jahren oder so dabei, aber das kann ich auch in den 5 Jahren, die ich jetzt den Deutschen Wetterdienst kennengelernt habe oder für den Deutschen Wetterdienst arbeite, sagen, dass dadurch in der Geschichte doch jedes Jahr immer wieder sehr schnelle oder sehr viele Neuerungen dazukommen. Ich meine, die Digitalisierung schreitet voran. Das merkt man in unserem Bereich auch ganz extrem. Kaum ist man mal ein paar Wochen, sei es beispielsweise in Langen, da, wo der Deutsche Wetterdienst ja unser Bildungszentrum betreibt, auf irgendwelchen Fortbildungen oder ähnliches, kommt man wieder, da gibt es wieder neue Produkte für neue Kunden, neue Kundenanforderungen und dementsprechend kann man einfach sagen, dass da einfach sehr viel Wandel drin steckt. Einerseits logischerweise aufgrund der Digitalisierung, aber auch andererseits, weil natürlich auch immer mit den Kunden durchaus der Kontakt sehr eng ist und dann auch gefragt wird, Mensch, was hätten Sie denn gerne? Wenn dann der Flughafen Frankfurt beziehungsweise die Fraport neue Wünsche hat, dann ist der Deutsche Wetterdienst da durchaus immer bemüht, dann auch diese Kundenwünsche umzusetzen. Und das geht in alle Bereiche. Also sei es die Privatpiloten, die beispielsweise dann auch in Kundenschulungen oder ähnliches neue Wünsche an uns herantragen. Das wird versucht umzusetzen, genauso wie dann eben die größeren Kunden.
Also durchaus eine sehr kundennahe, kundenorientierte Produktentwicklung, wenn man so
will. Auf alle Fälle, ja, ganz genau.
Interessant. Kommen wir mal zum Bereich jetzt speziell der Flugwetterangebote. Mhm. Könnten Sie mal einmal so einen groben Abriss der wesentlichen Angebote für jetzt erstmal Schwerpunkt auch für VFR uns mal kurz erläutern?
Ja, natürlich. Also für VFR, was haben wir da im Angebot? Natürlich ganz allgemein, jetzt zum Beispiel über die flugwetter.de-Seite, über unser über das PCMET, gibt es ja einerseits doch ein sehr großes Angebot an meteorologischen Daten, die wir da bereitstellen, sei es angefangen von Radar- und Satellitenbildern, über die bekannten oder ja doch recht verbreiteten GAFOR-Vorhersagen, die auch wirklich sehr gern genutzt werden. Dann geht es weiter über Flugwetterübersichten, was letztendlich ein Textprodukt ist, in dem wir auch nochmal die verschiedenen flugmeteorologischen Daten aufbereiten. Dann werden aber auch durchaus viele grafische Vorhersagen beziehungsweise auch Modelldaten bereitgestellt. Weitergehend dann in sogenannte Low-Level Significant Weather Charts, in der dann auch nochmal Vorhersagedaten letztendlich von Beratern erstellt werden, die aber dann letztendlich auch wiederum auf Modelldaten beruhen. Dann ist ein weiterer Teil, der bereitgestellt wird, die ganzen rohen Modelldaten, wobei da muss man natürlich dann einfach ein gewisses meteorologisches Verständnis vielleicht mitbringen.
Ja, eine gewisse Expertise.
Ganz
haben.
Genau, ja.
die man, da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu, ja. Wie man im Bereich Einschätzung und so, ne? Ja. Bereich GAFOR, was ja sicherlich für viele VFR-Piloten, ja wohl, also das unterstelle ich jetzt einfach mal so, wahrscheinlich eines mit der am meisten genutzten Dienste ist, zumindest auf jeden Fall für den ersten schnellen Blick, wie sieht es aus, und dann je nach Wetterlage natürlich. Können Sie uns ein bisschen was zum Thema GAFOR erzählen? Also erstmal A, wofür steht GAFOR, und B, so ein bisschen auch zur GAFOR-Geschichte?
Ja, also der GAFOR ist, für was steht die Abkürzung? Das steht zunächst erstmal für General Aviation Forecast. Geschichtlich kann ich Ihnen tatsächlich das dahingehend sagen, dass der letztendlich aus den ICAO-Dokumenten auf die ICAO-Dokumente stützt, auf der einfach dieser GAFOR beruht. Und worum geht es in dem GAFOR? In dem GAFOR geht es letztendlich darum, eine Vorhersage zu treffen, der Ceiling bzw. der Hauptwolkenuntergrenze in Kombination mit der Sicht. Und dann gleichzeitig sagen wir immer noch ein signifikantes Wetter vorher, falls das denn auftritt. Dabei ist vielleicht ganz wichtig zu beachten, dass wir dass diese ganze GAFOR-Einstufung auf GAFOR-Gebieten beruht. Da gibt es eine gewisse Einteilung, und diese Gebiete sind letztendlich nach flugklimatologischen nach gleichen flugklimatologischen Parametern eingeordnet. Da sind dann beispielsweise ein GAFOR-Gebiet ist dann der Schwarzwald, ein anderes GAFOR-Gebiet beispielsweise der Oberrheingraben. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass eben da versucht wird, halbwegs ähnliche Bereiche eben abzufassen. Und in diesen Bereichen wird dann eben diese GAFOR-Einstufung vorgenommen.
Das heißt, die Bereiche sind gewählt, ja, ich sag mal, in ihrer zusammenhängenden Wahrscheinlichkeit einer oft gleichen Wettersituation.
Da geht es tatsächlich um die Höhen, da man letztendlich diese ganzen Vorhersagen ja immer auf eine bestimmte Bezugshöhe machen muss, also jetzt gerade die Wolkenuntergrenzen. Wenn wir jetzt sagen, okay, die Bewölkung ist an dem Tag eben beispielsweise in 3000 Fuß AMSL, dann kann man sich vorstellen, dass dann eben gewisse Gebirge, die dann 3000 Fuß AMSL hoch sind, eben schon in der Bewölkung drin stecken, währenddessen dann die Bereiche, die einfach nur bei 500 Fuß AMSL liegen, in den Bereichen dann vielleicht einem VFA-Rundflug erstmal recht wenig entgegensteht. Und dahingehend ist das einfach eingeteilt, dass man einfach bestimmte Bezugshöhen sich ausgewählt hat. Jedes GAFOR-Gebiet hat auch eine einzelne Bezugshöhe. Und immer auf diese Bezugshöhe beziehen sich dann die Vorhersagen.
Okay. Sie haben eben ein Stichwort genannt, SIGMET. Was ist denn das?
Ja, bei den SIGMET geht es letztendlich um signifikante meteorologische Phänomene. Geht es letztendlich darum, eben vor Phänomenen zu warnen. Also SIGMET sind letztendlich Warnungen. Und vor was waren wir bei einem SIGMET? Beispielsweise vor starker Turbulenz, vor starker Vereisung, aber dann auch vor Frequent TS, also letztendlich zahlreichen Gewittern. Dann aber auch vor Gewitterlinien, die jetzt beispielsweise nicht wo man jetzt nicht durchfliegen kann oder vielleicht nicht sollte. Dann waren wir auch vor eingelagerten Gewittern und dann gibt's noch so ein paar speziellere Warnungen, die tatsächlich relativ selten auftreten, wie beispielsweise radioaktive Wolken oder auch letztendlich auch Vulkanasche. Das sind beispielsweise
auch. Gibt's echt radioaktive Wolken gibt es, ist quasi eine.
Ist tatsächlich ein Warnkriterium.
Kategorie.
Ist tatsächlich ein Warnkriterium, okay. Was ich jetzt glücklicherweise noch nicht ausgeben musste. weiß ich gar nicht, ob das der Deutsche Wetterdienst schon mal machen musste, meines Wissens. Also ich habe das noch nicht mitbekommen.
Ja, ich finde jetzt gerade so ein Tschernobyl 1986. Könnte das eventuell. Das
könnte eventuell tatsächlich zu so einer Warnung geführt haben, ja.
Weil ich habe jetzt auch gerade große Augen bekommen, als die radioaktive Wolken genannt haben. Dachte, oh.
Ja, also ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt so, guckt, man liest sich das so durch morgens und dann plötzlich so, taucht das dann so auf und irgendwie so ganz aus
dem Nichts. Hast du da so ein radioaktives Zeichen im Himmel?
Wobei Asche, Vulkanasche, das war ist ja noch nicht so lange her. Ne? Das,
ja, auf alle Fälle, ja. Das gibt es tatsächlich auch immer mal wieder.
Fritz, kannst du den aussprechen? Du kommst mehr rum als ich. Den Vulkan,
nein. War das? Nein, wir haben das mal gemacht auf dem Flug. Wir haben das mal versucht auszusprechen. Wir haben das geübt. Ich glaube, 2 Stunden vorher haben wir es geübt. Und dann war es völlig falsch, weil wir hatten eine Kollegin dabei, die war gebürtige Isländerin und die hat gesagt, nee, das ist völlig falsch. Und dann hat die das ganz anders betont. Nee, also ich möchte das nicht aussprechen. Das.
Ja, aber da hatten wir das ja dann wahrscheinlich. Ne? Also da ist das ja. Noch. Das ist
genau, 10 Jahre ist das jetzt her, glaube ich. Ne? 2010 war das, August 2010. Ne? 11 Jahre jetzt.
Gott, ja. Die Zeit vergeht. Ja.
Ja.
Ja, gehen wir doch mal so ein bisschen in die Geschichte und vielleicht so in die Produkte und die Entstehung im Wandel der Zeit. Also für diejenigen unter uns, die das schon ein bisschen länger machen mit dieser Fliegerei, die werden sich vielleicht daran erinnern, dass man früher noch so eine relativ unverschämt teure Telefonnummer anrufen musste, irgendwie 090 oder so, um dann im Grunde halt eine automatisierte Ansage zu hören, die man sich dann schnell irgendwie auf dem Zettel mitgeschrieben hat. Und heute ist das ja alles, kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Also wenn man heute in diese Thematik einsteigt und auch das ganze Stichwort Tablet-Fliegerei, was ja irgendwo eine Rolle spielt, quasi alles im Kniebrett, im Elektronischen, auf Knopfdruck verfügbar. Wie sieht das oder wie sehen Sie das heute? Also diese ganze Entwicklung, Sie haben eben schon ein bisschen gesagt, Produktentwicklung auch, sehr agil, sehr nah am Kunden auch, es wird schnell reagiert auf bestimmte Bedürfnisse. Wie sehen Sie das mit dieser ganzen Entwicklung, wo die hingeht und auch mit Apps und all diesen Dingen?
Ja, also da kann man natürlich sagen, dass die Digitalisierung auch in dem Bereich immer weiter voranschreitet. Also wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die jetzt auch schon in der Flugwetterberatung seit 20, 30 Jahren arbeiten, die erzählen dann auch immer noch von Zeiten, wo tatsächlich dann von morgens bis abends eigentlich im Grunde genommen nur das Telefon bedient wurde und man dann wirklich eine Telefonberatung nach der anderen hatte. Und die Zeiten sind in dem Sinne auf alle Fälle rum. Da, wie Sie schon sagten, eben einfach immer mehr tatsächlich über Apps oder über Selbstbriefing-Systeme funktioniert. Und wir logischerweise auch immer versuchen, über die Produkte tatsächlich den Kunden eben das auch so zu ermöglichen, dass sie eben nicht die, wie Sie so schön sagten, überteuerten Nummern anrufen müssen, sondern eben sich eben mit den Selbstbriefing-Systemen ausreichend gut informieren können. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Mensch, wenn dann die Anrufe eine große Zahl zurückgegangen sind, ist der Job dann einfacher geworden? Würde ich sagen,
ich glaube nicht,
nein. Ist er nicht für uns. Einfach ja, aufgrund der Tatsache, dass wann rufen die Leute eben heutzutage an, in dem Moment, genau. Wo es schwierig wird.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie merken doch bestimmt, wenn es eine schwierige Wetterlage ist, weil dann dann klingelt das Telefon den ganzen Tag wahrscheinlich. Ne? Wenn so alles so ein bisschen komisch ist oder dann wissen sie wahrscheinlich schon, okay, heute wird es stressig.
Richtig, auf alle Fälle. Also an dem Sommertag, wo keine Wolke am Himmel steht, wird tatsächlich das Telefon auch nicht ganz so häufig klingeln, währenddessen, wenn es gerade so Grenzlagen sind. Das sind tatsächlich die Lagen, wo es das meiste Beratungsaufkommen gibt. Wenn es jetzt ganz, ganz schlecht ist, dann lässt es tatsächlich auch wieder nach, weil man dann einfach sagen kann, okay, an dem Tag ist es einfach sehr miserabel oder sehr schwierig zu fliegen. Dann rufen auch schon wieder weniger Leute an, weil sie sich einfach dann über die anderen Produkte erschließen können. Okay, vielleicht verschiebe ich meinen Rundflug auf morgen.
Ja, genau, das ist ja immer dieses, das hatten wir auch in einigen Sendungen schon mal. Fritz, du wirst dich erinnern, wenn wir, ich glaube, das hatten wir im Bereich, wo es auch einfach auch um Flugsicherheit, Entscheidungen treffen ging. So dieses, man sitzt und man will vielleicht wirklich von A nach B fliegen, man hat vielleicht einen Termin irgendwo. Es gibt so einen imaginären, wichtigen Grund, einen kleinen Zwang im Hintergrund, also Zwang in Anführungsstrichen. Und dann ist das Wetter so echt so komplett auf der Kippe irgendwie, ne? So, man muss vielleicht auch mehr oder weniger durch ganz Deutschland fliegen und dann irgendwie morgens hin, abends zurück und die Wetterlage ist halt so echt so seltsam und dann ist man halt so hin und her gerissen und dann, das sind dann die Punkte, wo ich dann zum Hörer greife und sage, Mensch, jetzt frage ich doch nochmal jemanden, der sich da so den ganzen Tag mit beschäftigt, ne? Und ja, und das ist dann natürlich immer so die Situation. Und am Ende ist es natürlich dann auch immer noch trotzdem Interpretationssache, aber man hat natürlich nochmal eine Meinung eines Menschen, ne? Und die ist dann auch artikuliert worden und das ist dann häufig das Quäntchen, was fehlt oder was gefehlt hat im Selbstbriefing halt.
Ja, auf alle Fälle. Also auch wenn wir jetzt, ich mache unter anderem auch so Kundenschulungen, indem wir einfach auch nochmal unsere Produkte den verschiedenen Kunden näher bringen wollen. Und da sage ich auch immer, im Zweifelsfall lieber nochmal anrufen, wenn es vielleicht irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, beziehungsweise noch irgendwelche Fragezeichen. Das kann man oft in einem kurzen Telefonat dann tatsächlich beantworten.
Ihr habt jetzt immer die ganze Zeit von diesem Telefonat gesprochen. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich habe bei Ihnen noch nie angerufen, ja. Herr Mutz, weil ich immer Meta, TAF und alles Mögliche genutzt habe, die Fülle des DVD. Können wir mal gerade bitte ein solches Telefonat kurz durchsprechen, weil ich bin neugierig geworden.
Ja, natürlich. Also zunächst, wenn Sie jetzt bei mir anrufen, läuft das dann so ab, dass ich dann zunächst erstmal frage, wo der Flug denn stattfinden wird, beziehungsweise meistens sagen uns das tatsächlich die Piloten direkt, ich möchte jetzt beispielsweise von Frankfurt nach Hannover fliegen. Dann kommt von uns immer noch die Rückfrage, ob das Ganze IFR oder VFR stattfinden soll. Und wann das Ganze stattfinden soll. Nehmen wir mal an, der Pilot möchte jetzt in der nächsten Stunde losfliegen und dann von Frankfurt nach Hannover fliegen. Dann läuft die Beratung so ab, dass wir dann zunächst erstmal mit einer Wetterlage beginnen. Beispielsweise, wir liegen aktuell im Einflussbereich eines Tiefdruckgebietes mit Kern über der Nordsee. Von diesem ausgehend erstreckt sich ein Frontensystem bis ins Rhein-Main-Gebiet und damit einhergehend wird dann eben eine sehr feuchte Luftmasse herangeführt. Dann geht es weiter, dass wir zunächst erstmal die Startbedingungen kurz besprechen. Da würde ich dann beispielsweise sagen, ja, in der aktuellen Situation, wenn Sie in einer Stunde starten, dann wird der Wind aus 220 Grad mit 10 Knoten wehen. Die Sicht wird zwischen 30 und 40 Kilometer liegen und wir haben eine Broken-Bewölkung, das wird so eine SC-Bewölkung sein, um 3.500 Fuß AMSL. Dann gehen wir schon über in die Strecke. Dann würde ich sagen, auf dem Weg Richtung Hannover bleiben die Bedingungen zunächst erstmal ja recht einheitlich. Das heißt, wir haben weiterhin diese SC-Bewölkung mit Untergrenzen um 3.500 Fuß MSL. Aber dann beispielsweise in der zweiten Streckenhälfte treten dann vereinzelt TCU oder CB auf, die dann beispielsweise mit leichten oder mäßigen Schauern einhergehen. In einem Schauer kann dann auch mal eine Sichtreduzierung stattfinden auf beispielsweise 3 bis 8 Kilometer. Die werden aber allerdings sehr isoliert auftreten, sodass sie die dann auch wirklich gut sehen können und dann auch gewisserweise umfliegen können. Und dann Richtung Hannover, wenn sie dann diese Schauer passiert haben, wird sich dann wiederum beispielsweise die Bedingungen jetzt verbessern. Da werden wir dann Untergrenzen um 5000 Fuß MSL erwarten. Die Sicht wird weiterhin 30 bis 50 Kilometer betragen und der Bodenwind, wenn sie landen, wird dann eventuell aus 270 Grad mit 10 Knoten wehen. Ja, dann frage ich, ob es immer noch Rückfragen gibt oder ob die Informationen soweit schon ausreichend sind. Wenn es dann keine Rückfragen gibt, dann kommt die berühmte Frage nach dem Kennzeichen. Frage. Ohne, okay. Ja, und wenn wir dann das Kennzeichen noch notiert haben, dann wünsche ich entweder einen guten Flug oder noch einen schönen Tag.
Super. Ja, vielen Dank für die Wetterberatung.
Das war jetzt mal eine ganz fiktive, ja.
Ja, okay, ja, aber es ist ganz gut, weil ich es in der Tat eigentlich, du hast ja vollkommen recht, Fritz, ich kenne auch viele Leute, die das noch nie gemacht haben. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die gedacht haben, das gibt's gar nicht mehr. Also ist kein Witz. Also,
okay.
Die, denen das nicht klar war, weil sie einfach dachten, so Web und App und ist echt interessant oder die, keine Ahnung, die aus irgendwelchen anderen Gründen nicht anrufen. Aber habe ich in der Tat auch schon festgestellt. Die welchen Spielraum haben Sie da? Ich frage das jetzt mal ganz vorsichtig, weil wir das so ein bisschen ja auch bei der DFS mal hatten, so mal auch mit der FIS mal immer so ein bisschen dieses, auf was kann man sich verlassen, auf beziehungsweise wo sind die Grenzen? Also ich weiß, wenn so eine ganz komische Wetterlage ist und man bekommt dann diese Infos von Ihnen, dann ist ja der große Vorteil, dass ich eben Fragen stellen kann, ne? Weil viele Dinge sind ja manchmal so ein bisschen auch in so einem Wetterbriefing, je nachdem wie die Lage ist und wie komplex die Lage ist, sind sie ja auch ziemlich verschachtelt. Und da kann ich ja dann jemanden fragen, ja, was heißt denn das jetzt? Erklären Sie mir das doch mal, ne? Wenn ich jetzt, über was reden wir denn da jetzt, ne? So nach dem Motto. Welchen Spielraum haben Sie da?
Also was heißt welchen Spielraum? Letztendlich versuchen wir schon tatsächlich die logischerweise das genau so vorherzusagen, wie wir das erwarten. Also es gibt logischerweise eine gewisse, ich meine, worauf beruht das letztendlich unsere Einschätzungen? Wir können jetzt logischerweise auch keine Vorhersagemodelle im Kopf rechnen. Dementsprechend beruht das auf alle Fälle auf unseren entsprechenden Wettermodellen. Mit dem Hintergrund, dass wir eben aber ja durchaus darauf geschult werden oder sind, wie man das Ganze interpretieren muss. Es gibt einfach gewisse Phänomene, die jetzt in den Wettermodellen beispielsweise sehr gut vorhergesagt werden und andere Phänomene wiederum, ja, das, was dann einfach beispielsweise die Auflösung des Modells übersteigt, sodass das Modell eben gar nicht richtig vorhersagen kann. Und dementsprechend versuchen wir da schon immer auf alle Fälle eine sehr passende Vorhersage zu treffen. Natürlich ist das immer eine Zusammenarbeit. Also man hat einerseits die Modelle, man hat andererseits die aktuellen Beobachtungsdaten, die Satellitendaten, die Radardaten, die ganzen Beobachtungsdaten. Und das fließt dann natürlich alles mit ein. Und dann versucht man aus diesen ganzen Daten, die man sich so in unserem, wir haben so ein sogenanntes ein Visualisierungssystem, das nennt sich Ninjo. Und mit diesem Visualisierungssystem, da kommen letztendlich alle Daten zusammen, die können wir uns dann eben auf verschiedene Art und Weise darstellen. Und mit Hilfe dieses Systems versuchen wir dann eine möglichst gute oder genaue Vorhersage zu machen. Ja, aber es ist ganz klar so, dass bei verschiedenen Wetterphänomenen auch ein Stück weit, ich sag mal, die Erfahrung eine Rolle spielt.
Ja, also ja. Genau, das Wollte ich gerade fragen. Also das ist im Grunde, sie haben halt mehrere Instrumente zur Hand und dann kommt eben noch die Erfahrung, wie Sie gerade sagen, oben drüber. Und am Ende, ich sag mal, entwickelt man irgendwo ein Gefühl für eine Situation
wahrscheinlich. Richtig, ganz genau, ja.
Ja, spannend. Das heißt auch, so eine GAVO-Einstufung, am Ende steht ja immer irgendwie, ich sag jetzt mal, ein X-Ray als Beispiel. Mhm. Wie kommt die, da, ich sag mal, dass ich die final sehe am Ende, was passiert da? Also ist das eine Teamarbeit aus mehreren Leuten oder gibt es jemanden, der heute GAVO-Dienst hat oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das ist auf alle Fälle so, dass sich Deutschland in dem Bereich nochmal aufteilt. Der Südwesten Deutschlands wird von Frankfurt aus betreut. Westen von der Luftfahrtberatungszentrale in Essen. Der Norden bzw. Nordwesten von der Luftfahrtberatungszentrale in Hamburg, der Nordosten Deutschlands von der Luftfahrtberatungszentrale in Berlin und der Süden von der Luftfahrtberatungszentrale in München. Also das Produkt, was wir uns dann letztendlich im PCMET oder auf flugwetter.de anschauen, das ist dann auf alle Fälle eine Teamarbeit, sage ich mal, von den verschiedenen Dienststellen. Da einfach jede Dienststelle da sich auf ihren Bereich zunächst erstmal konzentriert.
Also erstmal eine regionale Teamaufteilung.
Genau, das auf alle Fälle. Und die GAVO-Einstufung an sich, die findet aber dann, das ist so ein bisschen tatsächlich davon abhängig, wer aktuell im Dienst ist. Es gibt Wettersituationen, auch wenn es einfache Wettersituationen ist, dann ist es so, dass tatsächlich einer an dieser Vorhersage dran sitzt und dann auch diese GAVO-Einstufung vornimmt. Währenddessen, wenn das jetzt beispielsweise eine knappe Geschichte ist oder eine schwierige Wetterlage, dann kommt es eben auch sehr häufig vor, dass man sich als Team bespricht und sich überlegt, hier heute im Nachmittag, der Hunsrück, da wird's bin ich mir noch nicht so ganz sicher, stufe ich den jetzt mit Delta oder Mike ein und dann bespricht man das einfach mal kurz mit seinen Kollegen und dann kommt man letztendlich auch als Team nochmal auf ein Ergebnis, was dann letztendlich auch mit einfließt.
Ah ja, okay. Das heißt, jeder liefert seinen Input irgendwo, bei zweifelhaften Lagen halt dann nochmal, was meinst du?
Ganz genau, ja.
Und dann wird das bis zu einer gewissen Deadline, werden die Daten eingegeben und dann wird das Gesamtprodukt veröffentlicht zu diesen besagten Zeitfenstern, die wir kennen.
Ganz genau, ja.
Okay.
Haben Sie schon mal erlebt, dass sich der Computer geirrt hat und die Erfahrung der Meteorologen hat gewonnen?
Das passiert tatsächlich relativ häufig. Da gibt es verschiedene Beispiele, wo tatsächlich die Erfahrung eine relativ große Rolle spielt. So als kleines Beispiel kann man vielleicht nennen, dass wir logischerweise am Frankfurter Flughafen kann man sich vorstellen, dass es immer zu relativ großen Auswirkungen kommt, wenn wir jetzt einen Nebeleinbruch haben oder Nebel am Flughafen direkt auftritt. Und da kommt es zum Beispiel immer mal wieder vor, dass dann die Modelle uns am Abend oder schon am Tag tagsüber simulieren, dass es in der Nacht auf alle Fälle zum Nebeleinbruch kommen wird. Aber es tatsächlich dann gewisse Wetterlagen gibt, wo dann einfach wo wir dann an der Dienststelle sitzen und dann sagen, ja, also bei der Wetterlage, das wird ziemlich sicher keinen Nebel geben. Und das kommt dann auch immer wieder vor, dass wir dann auf alle Fälle tatsächlich dann besser in Anführungszeichen als das Modell sind. Andersrum kommt es auch hin und wieder vor, dass das Modell vielleicht sagt, hier, heute Nacht passiert nichts. Wir aber sagen, Mensch, okay, bei der Wetterlage sind wir uns aber ziemlich sicher, dass beispielsweise Nebel an einem bestimmten Platz auftritt. Kommt auch vor, wobei ich tatsächlich sagen muss, das ist relativ selten der Fall. Ich meine, dafür sitzen wir dort und dafür betreiben wir den Aufwand, um letztendlich in gewissermaßen die Modelle eben richtig zu interpretieren, um einfach auch zu wissen, Mensch, was kann das Modell und was kann das Modell eben nicht.
Und das ist wahrscheinlich auch
spannend.
Auf jeden Fall. Und es ist auch vielleicht auch ein bisschen so Stolz, Ehre, ne, so, so ein, wer ist besser, Mensch, Maschine?
Ja, es macht dann natürlich Spaß. Also es ist einfach so, dass, ich sage mal so, wenn die Vorhersagen eintreten, dann gibt einem das schon so ein Stück weit auch dann eine Bestätigung, dass man vielleicht da einen ganz guten Job macht. Also das macht dann schon Spaß, kann man nicht anders sagen.
Ja, das glaube ich. Bevor wir so ein bisschen diesen Bereich verlassen, wie kommt man zur Einschätzung, würde ich ganz gerne nochmal auch hier an der Stelle an gewissermaßen, vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber nicht ganz lange her, eine Situation erinnern, nämlich als im Grunde der ganze Flugverkehr, ja, also der kommerzielle Flugverkehr am Boden lag, hat jeder, der sich ein bisschen mehr mit, aus welchem Grund auch immer, mit Wetter beschäftigt, wusste oder hat gemerkt, dass die Vorhersagen echt nicht gut waren. Also ist das erstmal so oder war das irgendwie eine falsche Einschätzung? Und wenn das doch so war, können Sie uns vielleicht mal ein bisschen was zum Hintergrund sagen?
Da streiten sich jetzt so ein Stück weit die Meinungen, sage ich mal. Ein Stück weit kann man sagen, dass logischerweise die kommerzielle Luftfahrt auch einen großen Anteil oder einen gewissen Anteil an Daten liefert. Die Daten, die dann auch in die Modelle eingehen. Und durch diese fehlenden Daten kann man jetzt durchaus natürlich argumentieren, dass dann auch die Modelle nicht mehr so genau arbeiten. Ob tatsächlich in den Verifikationen, die immer getätigt werden, das sichtbar ist, das kann ich Ihnen jetzt quasi gar nicht ganz genau sagen. Aber ich würde es tatsächlich jetzt rein aus meiner persönlichen Einschätzung heraus sagen, dass das nicht unbedingt messbar ist, dass wir jetzt da irgendwie in den Verifikationen beispielsweise der TAFs oder so aufgrund der Situation oder der fehlenden Daten der zivilen Luftfahrt jetzt maßgeblich schlechter abgeschnitten hätten.
Okay, weil das war so ein bisschen, das geisterte immer ja. So durch die Szene, so ja, die Sensordaten fehlen und so und das ist jetzt irgendwie alles deutlich schlechter von eben, ja, von der Modellierung her und das, was dann im Grunde ankam, war dann häufig stimmte nicht mit dem überein, was man dann vielleicht am Flugplatz vorgefunden hat oder so.
Ja.
Oder es war wirklich nur eine Einbildung aufgrund des Corona-Frustes, ich weiß es nicht.
Also wie gesagt, es kann auch sogar sein, dass es irgendwo ein wissenschaftliches Paper gibt, was das bestätigt, aber davon habe ich jetzt tatsächlich noch nichts gehört.
Noch eine letzte Frage zum Bereich Einschätzung und Modell. Wenn man so eine Situation hat, und ich glaube, die hat jeder von uns schon gehabt, man hat eine GAR-Vorlage oder eine Wetterlage, unter anderem vielleicht auch jetzt erstmal im Wesentlichen resultieren aus einer GAR-Voreinschätzung, Einstufung und also beziehungsweise Einstufung und dann, wie ich das als Pilot einschätze. Und ich sage jetzt, na, ich jetzt mit meiner Erfahrung und ich gucke mir das an, das müsste eigentlich gehen und ich fliege. Und dann bin ich unterwegs und denke, GAR-Vor, hallo? Ist doch alles super hier. Ne? Was ist denn das für eine Vorhersage gewesen? Ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt und das ist am Ende ja auch Wetter und Sie haben ja schon ein bisschen auch zur Komplexität da was erzählt. Kriegen Sie dann manchmal auch Feedback von Kunden, die sagen, also Leute, die Einstufung heute, das war mal gar nichts und ich wollte das nur mal sagen. Also kommt da auch was zurück?
Das kommt tatsächlich relativ selten vor. Okay. Dieses Feedback, ich denke, es liegt tatsächlich einfach daran, dass ja dann, wenn die Kunden uns dieses Feedback geben wollten, tatsächlich dann auch direkt wieder die kostenpflichtige Nummer anrufen müssten, um uns das zu sagen. Okay. Ich denke mal, das ist tatsächlich so ein bisschen der Grund, warum das relativ selten vorkommt. Aber vielleicht dazu noch so eine kleine Randbemerkung, dass es tatsächlich einfach der Fall ist, dass ich sage immer, Wetter ist wesentlich komplexer, als dass es eine GAR-Voreinstufung zulässt. Also wie Sie schon sagten, da hat das wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Aber so ein GAR-Vor beschreibt ja auch immer oder soll immer das Wetter beschreiben, was vorherrschend ist. Das heißt, was über 50 oder flächenmäßig, was flächenmäßig in über 50% des jeweiligen GAFOR-Gebietes für Wetterbedingungen vorherrschend sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass so GAFOR-Gebiete teilweise doch sehr groß sind, und es dann einfach sein kann, dass beispielsweise, wenn wir jetzt ein GAFOR-Gebiet, nehmen wir mal, jetzt ganz, ganz egal, wo das letztendlich ist, vielleicht der gesamte Nordwestteil mit Nebel bedeckt ist. Und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, müssen 51% des GAFOR-Gebietes mit Nebel bedeckt sein. Und dementsprechend würde dann bei uns sofort das X-Ray aufploppen. Ja. Und wenn man dann aber genau in dem Teil des GAFOR-Gebietes sich befindet, wo der Nebel eben nicht ist, können eben die besten Sichtflugbedingungen vorherrschend sein. Und das ist eben so ein bisschen das Thema, wo es dann auch dazu kommt, dass man dann vielleicht denkt, Mensch, was ist denn das hier für eine schlechte GAFOR-Einstufung? Und vielleicht aber in dem anderen Bereich des GAFOR-Gebietes eben genau diese Bedingungen vorherrschend sind. Das haben wir tatsächlich relativ häufig, beispielsweise an Gebirgen. Wenn man sich das vorstellt, der Thüringer Wald wird beispielsweise von Südwesten angestaut, dann ist vielleicht der gesamte südwestliche Teil sehr bescheiden von den Bedingungen, währenddessen die ganzen Lehlagen keine Wolke am Himmel ist. Und daher, dass der Thüringer Wald aber dann ein GAFOR-Gebiet ist, kann man sich vorstellen, dass dann dementsprechend auch die GAFOR-Einstufung das so genau einfach nicht leisten kann. Und deswegen sage ich immer, dass es einfach komplexer ist, als dass es eine GAFOR-Einstufung zulässt, in gewisser Art und Weise.
Ja.
Also das GAFOR-Gebiet als groben Anhaltspunkt nehmen und dann nochmal genauer bei PCMET oder MetaTAF reinschauen? Wäre das so Ihr Tipp?
Ganz genau, auf alle Fälle. Der GAFOR, sage ich immer, der gibt einen ganz guten Grobüberblick. Aber dann sollte man sich eben auf alle Fälle noch über andere Produkte weiter informieren.
Okay. Ich würde jetzt gerne mal den kleinen Ausflug in die Welt der IFR-Flieger machen, so die Königsdisziplinen von uns Sichtfliegern eine Stufe höher. Wir haben viele Flugschüler, die uns zuhören, Herr Mutz. Aus dem Grunde würde ich mit Ihnen gerne erstmal ein paar Fachbegriffe vorweg klären, die vielleicht im Meteorologieunterricht bei denen noch nicht gefallen ist. Was ist ein Meta und was ist ein TAF, bitte?
Ja, ein Meta, vielleicht fangen wir da zunächst auch erstmal wieder mit der Abkürzung an. Für was steht denn Meta überhaupt? Für Meteorological Aviation Routine Weather Report. Es geht letztendlich darum, dass das eine Beobachtung ist, eine Flugwetterbeobachtung, eine Wetterbeobachtung eines einzelnen Flugplatzes. An den verschiedenen Flugplätzen wird eben Wetterbeobachtung betrieben und dieses Meta enthält dann eben genau in einer gewissen Art und Weise verschlüsselt, beziehungsweise in einer gewissen Art und Weise wie das Ganze vermittelt wird, eben genau diese Wetterbeobachtungen, die zu diesem aktuellen Zeitpunkt am Platz vorliegen. Der TAF hingegen, für was steht die Abkürzung TAF? Das ist letztendlich Terminal Aerodrome Forecast. Und wie der Name schon sagt, Forecast, handelt sich hier eben um eine Vorhersage und eben um keine Beobachtung. Das ist erstmal so der ganz grundsätzliche Unterschied. Jetzt hat es Meta noch so eine kleine Spezialität von den an den internationalen Flugplätzen. Da gibt es immer noch einen Trend, der an das Meta drangehangen wird. Und dieser Trend beschreibt letztendlich das sogenannte eine Landewettervorhersage. Das beschreibt letztendlich eine Vorhersage, wie sich die Wetterbedingungen in den nächsten 2 Stunden verändern wird.
Jetzt gibt es dann noch einen Fachbegriff, den werfe ich jetzt auch mal mit rein. Das ist die sogenannte ARTIS.
Ja.
Was hat es damit dann noch auf sich?
Die ARTIS ist letztendlich dafür verantwortlich, dass man eben im Funk die entsprechende Metameldung abrufen kann. Das heißt, wenn man eben die entsprechende Frequenz einstellt, wird einem über die ARTIS das aktuelle Meta vorgelesen tatsächlich.
Und dann haben wir den letzten Begriff, die sogenannte LLSWC. Es ist schon gefallen im Vorfeld, der Fachbegriff. Aber was können Sie hier zu uns noch erklären oder ergänzen, was wir vielleicht noch nicht jetzt im Gespräch besprochen haben?
Ja, die Low-Level-SWC bzw. Low-Level Significant Weather Chart ist letztendlich ein grafisches Vorhersageprodukt von uns, was auch rund um die Uhr bereitgestellt wird. Das wird auch, also da gibt es immer eine aktuelle Karte und eine Karte als Outlook, wie sich die Wetterverhältnisse in den in den nächsten 4 Stunden verändern werden. Und gerade diese aktuelle Karte, die wird tatsächlich auch rund um die Uhr vom Deutschen Wetterdienst überwacht, dass sie eben genau auch den aktuellen Beobachtungen entspricht. Worum geht es da? Es geht letztendlich darum, in diesem grafischen Produkt darzustellen, einerseits, wie haben wir gewisse Druckgebilde, wie haben wir was für eine Druckverteilung haben wir aktuell, was für eine Frontenlage haben wir. Dann werden Informationen über entscheidende Wetterphänomene in die Karte eingetragen, also beispielsweise, wie sind die Sichten, wie sind die Wolkenuntergrenzen. Dann aber auch, welche Wetterphänomene treten auf, also beispielsweise Gewitter oder Schnee oder gefrierender Regen oder was es eben an so signifikantem Wetter gibt. Dann wird noch zusätzlich die Turbulenzgebiete werden eingezeichnet in diese Karte. Und dann letztendlich auch noch Vereisungsvorhersagen mit berücksichtigt. Also es ist letztendlich ein sehr umfassendes Produkt, sage ich mal, wo man wirklich alles, was so für die Fliegerei Signifikantes auftreten kann, wirklich in einer Karte zusammengefasst hat. Der Kartenausschnitt ist dabei relativ groß, also der reicht tatsächlich, ich sage jetzt mal so ganz grob, von den Pyrenäen bis letztendlich ins Baltikum und dann Richtung Südosten bis in den Balkan, bis zur Adria und dann Richtung Nordwesten bis nach Irland. Und dementsprechend ist es natürlich der Fall, dass wenn wir jetzt so ganz kleine regionale Geschichten haben, dass in dieser Karte nur sehr schwierig abgebildet werden kann. Aber so als grober Gesamtüberblick, dass man sich so eine Karte wirklich anschaut und dann direkt auf einen Blick sieht, okay, was ist vielleicht für heute, für das heutige Flugvorhaben eben das Entscheidende, wo muss ich mich vielleicht nochmal genauer mit beschäftigen. Dafür ist diese Karte wirklich meiner Meinung nach ein sehr gutes Produkt, um einfach so einen sehr schnellen, einen sehr guten Gesamtüberblick zu bekommen.
Mhm. Wir haben es jetzt schon im Vorfeld angesprochen. Der DWD bietet eine Vielzahl von tollen Produkten an, um sein persönliches Wetterbriefing vorzubereiten. Wie würde denn aus Ihrer Sicht jetzt als Fachmann, wenn Sie jetzt auf den Flug gehen, das perfekte Wetterbriefing aussehen? Was würden Sie sich chronologisch zurechtlegen? Womit würden Sie Ihren Flug vorbereiten, wenn Sie von A nach B fliegen?
Ja, da würde ich ganz allgemein immer sagen, vom Groben ins Feine. Zunächst würde ich immer damit beginnen, zunächst erstmal so eine grobe Gesamtüberblick mir zu verschaffen. Dazu eignet sich beispielsweise, dass man sich zunächst erstmal so eine Bodenanalysekarte anschaut, dass man erstmal sieht, okay, liegen wir aktuell unter einem Hochdruckeinfluss oder unter einem Tiefdruckeinfluss? Ist da vielleicht ein Frontensystem, was aktuell sich schon kurz vor der Haustür befindet und sich jetzt eventuell hier direkt in meine Flugroute ziehen wird? Nachdem ich diesen Gesamtüberblick habe, kann man dann beispielsweise schon mal auf so eine Low-Level-SWC schauen, um dann letztendlich schon mal noch weitere Informationen darüber zu bekommen, okay, was ist denn heute das Entscheidende für meine Flugroute? Dann kann man sich beispielsweise, nachdem man dann eben das über die Low-Level-SWC vielleicht schon wieder die nächsten Informationen gesammelt hat, sich nochmal die GAVO-Einstufung anschauen und hat dann schon mal wieder Informationen, okay, wie sieht es denn tatsächlich die vorherrschende Sicht und die Bewölkungsverhältnisse in meiner Flugroute aus. Dann würde ich weiter dazu übergehen, mir eventuell die Flugwetterübersicht nochmal durchzulesen, weil das auch letztendlich ein Produkt ist, was eben von uns bereitgestellt wird, was auch ein Produkt ist, was händisch erstellt ist. Das ist jetzt kein maschinell erstelltes Produkt. Das heißt, da sitzen wirklich Leute und machen sich Gedanken, was ist denn das Entscheidende heute für die oder für die nächsten, ich sage jetzt mal für den Kurzfristbereich, um dann letztendlich da vielleicht nochmal die weiteren Infos rauszuziehen. Und dann letztendlich würde ich das Ganze immer nochmal mit, wenn es die logischerweise von der Wetterlage ein Stück weit abhängig, ich meine, bei einem schönen Hochdruckeinfluss mit keiner Wolke am Himmel brauchen wir uns jetzt kein Radarbild unbedingt anschauen. Aber das ist letztendlich auch nochmal ein ganz wichtiger Teil, dass man sich vielleicht dann nochmal die aktuellen Messwerte tatsächlich anschaut in Kombination mit einem Satellitenbild und einem Radarbild.
Okay.
Wow. Ja.
So, jetzt habe ich endlich mal eine Reihenfolge für mich. Ich gucke nämlich immer kreuz und quer alles durch und habe auch bisher noch nie eine richtige Reihenfolge gehabt. Aber jetzt weiß ich, wie ich es richtig machen muss.
Also vom Grob ins Feine, das werde ich jetzt auch klar gesagt irgendwie. Und passt ja auch zu dem, was Sie im Vorfeld gesagt haben. Aber meistens steige ich dann erstmal mit GAVO, mit der Farb-App, also mit der Karte ein und gucke erstmal so ganz grob halt, ne? So überhaupt, wie ist die Großwetterlage im wahrsten Sinne des Wortes? Und dann ist natürlich klar, wenn ich sag mal, wenn das Ding blau ist, dann muss man natürlich trotzdem immer noch mal ein bisschen gucken, jetzt je nach Wind und so. Aber klar, dann ist es natürlich deutlich einfacher, als wenn das alles ein bunter Flickenteppich in Rot-Gelb ist, ne? So, dann, beziehungsweise dann ist es vielleicht auch relativ einfach, je nachdem, wo man hin will. Ne?
Ja, also wenn die Vögel schon zu Fuß gehen, dann braucht man über den Flug nicht nachzudenken.
Ganz genau, ja. Und natürlich die Warnungen, die sind letztendlich so vielleicht so als herausgehobenes Produkt, sollte man immer ein Auge drauf haben. Wo man die Warnungen sich jetzt anschaut, ob ganz am Anfang oder am Schluss, sei mal dahingestellt, aber die Warnungen auf alle Fälle auch nochmal immer beachten.
Mhm, natürlich. Gibt es eigentlich von Seiten der Meteorologie oder auch von Ihrer Seite, vorhin hatten wir es ja schon mal angesprochen, Computer irren sich ja auch manchmal. Gibt es Grenzen für einen Meter und einen TAF bei Ihnen, was die Deutung betrifft? Kann man da irgendwann sagen, da ist jetzt Schluss, da geht es nicht mehr weiter?
Naja gut, was heißt in dem Fall, ob es da Grenzen gibt? Da sind wir vielleicht wieder so ein Stück weit bei dem Punkt, dass wir schon versuchen, eine möglichst genaue Vorhersage zu treffen. Aber letztendlich sind wir auch, da kann man auch soweit realistisch sein, um jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt Nebel erwarten für die kommende Nacht, ob das jetzt letztendlich 100 Meter Sicht werden oder eventuell 600 Meter Sicht, das ist einfach teilweise einfach nur sehr, sehr schwierig abschätzbar. Gerade in diesen ganz niedrigen Bereichen, sei es Nebel oder dann Nebel mit Sicht, beziehungsweise dann auch mit Wolkenuntergrenzen. Also letztendlich die Entscheidung zu treffen, okay, wird jetzt die Ceiling in 800 Fuß sein oder in 400 Fuß, das ist dann schon so ein Bereich, wo ich sage, wo es dann tatsächlich sehr knifflig wird, beziehungsweise sehr schwierig wird. Aber auch da versuchen wir logischerweise auch noch relativ genaue Vorhersagen zu treffen. Da schaut man sich halt dann eben einfach auch nochmal andere oder weitere Produkte an, beispielsweise gewisse statistische Modelle, dass man sich dann nochmal anschaut, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit beispielsweise eben für eine Ceiling unter 500 Fuß oder für eine Sicht unter 300 Meter beispielsweise. Und das ist dann so ein Bereich, wo ich sagen würde, da sind schon in gewisser Art und Weise, bewegen wir uns da an der Grenze der Vorhersagbarkeit, weil es dann einfach sehr, sehr schwierig wird. Andererseits versuchen wir dann trotzdem eben eine genaue Vorhersage zu machen. Das auf alle Fälle. Mhm.
Die Vertikalprofile, wie sehr beziehen Sie die ein, beziehungsweise wie sehr unterstützen die Sie bei der Vorhersage des Wetters?
Die Vertikalprofile sind tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Vielleicht so auch wieder als allgemeine kurze Erklärung, so ein Vertikalprofil, was sehen wir daraus oder was schauen wir uns da überhaupt an? Da schauen wir uns zunächst erstmal, ist das ein vertikaler Temperaturverlauf in Kombination mit dem Taupunkt. Und zusätzlich werden dann auch in so einem Vertikalprofil immer noch Winddaten mitgegeben. Und alleine über diese drei Werte letztendlich, über den Wind in Kombination mit der Temperatur und dem Taupunkt, können wir dann wirklich tatsächlich sehr, sehr viele Informationen rausziehen. Das fängt dann an über ganz klassisch die Bewölkungsverhältnisse, dass wir eben dann genau relativ genau abschätzen können, wo liegen die Untergrenzen, wo liegen die Obergrenzen. Haben wir eventuell vielleicht für die IFA-Fliegerei nur eine tiefe Bewölkung, die jetzt beispielsweise bis Flight Level 60, Flight Level 70 reicht, und dann haben wir vielleicht einen Bereich bis Flight Level 200, der komplett trocken ist und dementsprechend dann wolkenfrei ist und dann vielleicht noch ein paar höhere Zirren oben drüber. Sowas können wir ganz klassisch aus einem Vertikalprofil ableiten. Aber das geht dann auch tatsächlich weiter, dass man auch beispielsweise Gewittervorhersage tatsächlich mit einem Vertikalprofil da ganz, ganz wichtig, oder für die Gewittervorhersage ein Vertikalprofil ganz, ganz wichtig ist. Daraus können wir dann abschätzen, okay, wie stark werden die Gewitter, was werden das für Gewitter, können sich da eventuell Linien bilden, wird da eventuell großer Hagel dabei sein oder eher nicht. Also gerade ob sich da jetzt beispielsweise Linien, oder vielleicht hat man das auch schon mal gehört, es gibt ja die sogenannten Superzellen, wenn man so rotierende, wirklich sehr starke Gewitter hat, auch sowas können wir letztendlich dann aus den Vertikalprofilen abschätzen. Also diese Vertikalprofile sind tatsächlich für uns unheimlich wichtig und unheimlich wertvoll.
Anderer Bereich, ein Bereich, wo ich zugebe, dass ich da nicht so viel mit hantiere, da gucke ich auch hin und wieder mal drauf, aber ich habe da, warum auch immer, so persönlich so ein bisschen meine Probleme mit. Ich nutze dann eher auch so andere Geschichten, aber kommen wir mal zu den Radarbildern. Vielleicht zuerst mal so ein bisschen, können Sie uns sagen, wo bekommen Sie die Bilder her und wie häufig bekommen Sie die Bilder und ja, welche Rolle spielen Radarbilder heutzutage?
Ja, die Radarbilder sind auch ein sehr wichtiger Teil. Da sind wir jetzt nicht im Bereich der Vorhersage, sondern so als Beispiel dieses Vertikalprofil, das haben wir logischerweise auch als Messwert, aber da werden uns tatsächlich auch von den Modellen berechnete Vertikalprofile für die Zukunft angezeigt. Dafür wird das dann sehr gerne genutzt für diese Vorhersage, währenddessen die Radarbilder ja tatsächlich eine Echtzeitmessung darstellen. Das heißt einfach eine Messung des aktuellen Zustandes ergeben. Wo kommen diese Bilder her? Der Deutsche Wetterdienst betreibt letztendlich im Rahmen von der Atmosphärenbeobachtung ein Verbund aus 17 operationellen Wetterradaren plus ein zusätzliches Radar auf dem Observatorium auf dem Hohen Peißenberg. Und aus diesem Radarverbund werden letztendlich dann diese Radarbilder erzeugt. Ja, vielleicht auch so ein bisschen der technische Hintergrund. Wie funktioniert das? Wie kommt so ein Radarbild zustande? Letztendlich sind wir da in einem, so ein Radar sendet letztendlich einen elektromagnetischen Impuls aus. Und dieser elektromagnetische Impuls wird dann eben von den Niederschlagspartikeln Niederschlagspartikeln beziehungsweise von diesen sogenannten Hydrometeoren reflektiert, und dann wird dieser elektromagnetische Impuls von dem Radar wieder empfangen. Und letztendlich sind das alles diese Radarreflektivitäten sind dann die sogenannten Radarechos und zeigen uns letztendlich dann eben an, wie der Niederschlag, wie die Niederschlagsverteilung aussieht. Dabei es ist so, dass um den Radarstandort in einem Umkreis von circa 150 bis 180 Kilometer reicht so ein Radar und tatsächlich dann in die Höhe, also bis in Höhen über 10 Kilometer, sodass wir uns dann auch letztendlich über die Radarbilder wirklich einen umfassenden Überblick über die Atmosphäre anschauen können.
Das ist wirklich interessant. Und was ich auch interessant finde, das haben Sie eben auch so ein bisschen im Zwischensatz gesagt, da möchte ich vielleicht nochmal nachfragen, weil ich das über die letzten Jahre wirklich ja fast schon ein bisschen faszinierend finde, wie gut das zum Teil oder oft, meistens, / funktioniert, ist diese Regenradar-Vorhersage zum Beispiel. Also da gibt es ja auch von Ihnen Produkte, aber auch natürlich von Mitbewerbern. Aber die Produkte sind häufig wirklich sehr, sehr gut. Also teilweise kann man da wirklich, habe ich das schon, auf wenige Minuten konnte man wirklich sagen, so jetzt regnet es gleich. Können Sie da mal so ein bisschen was zu erzählen, wie sich das eigentlich zusammenbaut? Also das ist ja dann eine Kombination im Grunde aus klassischen Radarbildern mit Vorhersageberechnungen, aus Wind und anderen Dingen.
Ganz genau, also letztendlich werden die Messungen an den Radarstandorten erstmal, also da macht jedes Radar macht da erstmal seine eigenen Messungen und dann werden die Daten letztendlich zur Zentrale nach Offenbach, da ist das Deutsche Meteorologische Rechenzentrum, dort werden die Daten dann hingeschickt oder übertragen und da gibt es die sogenannte Polara-Software. Das ist letztendlich, für was steht Polara? Das ist, das steht für polarimetrische Radaralgorithmen und über diese polarimetrischen Radaralgorithmen werden dann eben diese verschiedenen Produkte erzeugt. Wie Sie schon sagten, ist es so ein ganz klassisches Beispiel, dass eben geschaut wird, okay, wir haben alle 5 Minuten ein neues Radarbild, jetzt können wir uns ja anschauen, die letzten 20 Minuten ist das Gewitter beispielsweise mit, ich sage jetzt mal, 20 Knoten Richtung Osten gezogen. Jetzt könnte man das natürlich einfach weiter vorinterpolieren und dann sagen, okay, Mensch, in den nächsten 20 Minuten wird es eben um die Strecke X, sage ich jetzt einfach mal, weiter Richtung Osten ziehen. Das kann man das einerseits natürlich machen.
Ein bisschen einfach.
Ja, genau. Und bei uns wird es dann tatsächlich noch weiter verarbeitet beziehungsweise noch weiter verfeinert, indem man dann einfach hergeht und dann sagt, okay, Mensch, wie ist denn da aktuell der Höhenwind? Wie wird sich der Höhenwind denn eventuell auch verändern? Und dann wird letztendlich aus diesen Höhenwindvorhersagen dann dieses Radarbild weiter berechnet, beziehungsweise geschaut, wo das, wo dieses Gewitter sich beispielsweise in 20 Minuten befindet.
Das ist wirklich eines der Produkte, finde ich, auch, wir haben ganz am Anfang ja darüber gesprochen, wie stark sich die Dinge auch im Cockpit durch solche Möglichkeiten heute ja verändert haben. Mhm. Wenn man mal überlegt, das war ja früher in Anführungsstrichen und da in diesem Fall ist früher wirklich nicht lange her, ja gar nicht möglich. Das heißt, ich habe ja heute in VFR-Höhen häufig noch 3G, 4G, 5G LTE empfangen. Und kann natürlich dann auch mit den Apps wirklich auch mal im Cockpit schnell mir Echtzeitdaten holen und dann wirklich sehen, dass vor mir sieht es ziemlich grau aus. Ich gucke doch mal, wo das Zeug am Endeffekt wirklich hinzieht. Das hat mir also persönlich schon oft geholfen, die Situation am Ende dann auch wirklich in Echtzeit einzuschätzen.
Ja, auf alle Fälle. Also die Radardaten, die werden auch immer besser. Auch da schreitet der technische Fortschritt immer weiter voran. Und das ermöglicht natürlich auch ganz neue Möglichkeiten. Das kann man jetzt nicht abstreiten. Also da muss man auch wirklich sagen, dass da unsere Forschungsabteilung in meinen Augen wirklich hervorragende Arbeit leistet, um da eben diese Produkte auch immer stetig weiterzuentwickeln.
Wenn man jetzt nochmal zurück zum klassischen Radarbild geht, haben Sie da noch ein, zwei Tipps, wie man das vielleicht am besten interpretieren kann, wenn man nicht jetzt jeden Tag unbedingt auf so ein Bild guckt und die Flugschule auch schon ein bisschen her ist?
Wie kann man so ein Radarbild korrekt interpretieren? Das ist tatsächlich eine Frage, die nur sehr schwierig ist, sehr kurz zu beantworten. weil die Radare oder die Radarbilder tatsächlich einen ganz großen oder einen ganz wichtigen Stellenwert haben und dementsprechend auch wirklich viele Informationen bereitstellen, aber es auch tatsächlich relativ viele Dinge gibt, die man vielleicht beachten sollte. Wenn ich da vielleicht so ein, zwei Beispiele mal nennen kann. Wir hatten eben das Beispiel, dass jetzt beispielsweise ein Gewitter einfach von Westen nach Ost zieht. Dann ist es logischerweise mit so einem Radarbild oder auch mit so einem vorinterpolierten Radarbild sehr schön oder sehr einfach abschätzbar, okay, wo wird sich das Gewitter in 20 Minuten befinden. Was aber logischerweise die Radarbilder oder die Radartechnik nicht leisten kann, daher, dass es eben auf den aktuellen Messungen beruht, ist die Dynamik, die so eine Wetterlage auch haben kann. Beispielsweise kann sich innerhalb von 20 Minuten oder in der nächsten halben Stunde genau, ich sage jetzt mal 10 Kilometer östlich, ein neues Gewitter bilden. Und das ist jetzt zum Beispiel so eine große Problematik, was so ein Radarbild nicht hergibt. Dann sagt man vielleicht, okay, die nächsten 20 Minuten trifft mich hier nichts. Aber dann nach 15 Minuten entsteht genau ein neues Gewitter und zwar ganz genau über einem oder genau vor der Haustür, sage ich mal. Und das sind dann so ein Stück weit auch die Grenzen, die so ein Radarbild hat. Und dafür ist es dann eben wiederum wichtig, eben sich umfassend in die Wetterlage einzudenken, beziehungsweise sich wirklich genau zu briefen. Ist das eine Wetterlage, wo ich mit dieser Radarvorhersage eine sehr gute Abschätzung machen kann? Wenn das jetzt, es gibt auch Wetterlagen, wo der Niederschlag einfach sehr gleichmäßig zieht, wo man dann einfach sehr genaue Vorhersagen damit treffen kann. Und andere Wetterlagen, wo das einfach sehr schwierig ist, das Ganze abzuschätzen, wo es einfach immer wieder Neubildungen gibt. Oder wenn man sich beispielsweise, gibt es auch noch andere, wir nennen das letztendlich Radarfehler, die man vielleicht beachten muss, wenn man sich vorstellt, dass so ein starkes Gewitter tatsächlich, wenn man sich so ein Einzelradarbild anschaut, schon eine sehr starke Reflektivität aufweist. Dann kann man sich vorstellen, dass von dieser Energie, die dieses Radar zunächst abstrahlt, schon sehr viel von dieser Energie logischerweise wieder reflektiert ist und dementsprechend dieses starke Echo erzeugt. Aber wenn sich jetzt ein Gewitter genau dahinter auch befindet, und was vielleicht auch relativ stark ist, dann führt es dazu, dass beispielsweise im Radarbild dieses zum Radarstandort gesehen nähere Gewitter wesentlich stärker im Radarbild aussieht, als jetzt das Gewitter, was dahinter liegt. Das ist zum Beispiel die sogenannte Dämpfung. Und das sind dann auch nochmal so Kleinigkeiten, die letztendlich dazu führen, ein Radarbild sich vielleicht auch mal 5 Minuten mehr zu nehmen und da wirklich genau Gedanken zu machen, wie man das am besten interpretieren kann.
Ja, das ist in der Tat, also auch das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt, dass auch so in extremen Gewitterlagen im Hochsommer sich die Zellen extrem schnell entwickeln können und man guckt dann auch mal wieder auf sein Radar oder auf seine Vorhersage, die dann ziehen oder die man in die Zukunft ziehen kann und man sieht irgendwie nichts und dann denkt man sich auch so, was ist denn das jetzt wieder? Aber klar, das ist auch wieder die Kategorie, es bleibt halt Wetter am Ende.
Auf alle Fälle, ja.
Was ja auch dann immer ein Thema ist und auch oft dann, wo dann das Wort Radarbilder fällt oder Radarbild fällt, ist, dass wenn man mit FIS unterwegs ist, also Flight Information Service, dass man auch in schwierigen Wetterlagen öfter mal hört, können Sie mir sagen, wie das Wetter in XYZ ist? Und wo man dann natürlich auch eine, wie wir ja gelernt haben, begrenzte, in Einschränkungen zu nehmende Information, und es ist halt auch nur eine Information an der Stelle, bekommt. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen DWD und vielleicht Radarlotsen oder FIS-Experten hinsichtlich dem Stichwort Wetter aus? Gibt es da eine Zusammenarbeit?
Ja, auf alle Fälle. Also gerade die Zusammenarbeit, die ist tatsächlich auch eine sehr enge Kooperation, sage ich mal. Also dieses Beispiel, was Sie eben sagten, wenn Sie beispielsweise das FIS anfunken und fragen, wie sieht denn das Wetter an dem Ort XY aus? dann kommt es durchaus vor, dass dann die FIS-Experten zum Hörer greifen, uns in Frankfurt anrufen und mich dann fragen, okay, hier, ich habe hier gerade einen, der würde gern wissen, wie sieht denn aktuell das Wetter in Berlin aus, und dann geben wir ihm die Infos und dann gibt der die wiederum weiter an, okay, den Piloten. Also diese Zusammenarbeit
also
ist
auch da wirklich. Also wirklich Echtzeitkommunikation, wieder, ja, mit dem Telefon, das hatten wir ja auch in der FIS-Folge, ich rufe da mal gerade an. Also dann, die gucken dann auch nicht nur aufs Radarbild oder auf andere DWD-Produkte, sondern da gibt es richtig echten Austausch von Mensch zu Mensch in Echtzeit.
Ganz genau, ja, also wir telefonieren immer wieder mit denen, ja, und mit den Centern, beziehungsweise, ja, ganz genauso, da läuft es auch so, dass dann eben auch eben gefragt wird, wie sieht das denn aus? Wie ist da Ihre also unsere Einschätzung zu der entsprechenden Wetterlage?
Naja, okay. Kommen wir mal noch vielleicht so ein bisschen, wir haben über die Vergangenheit gesprochen, wir haben auch schon über die Gegenwart gesprochen mit der schnellen, dynamischen Entwicklung in den Produktbereichen, Tablets, Apps etc. Ausblick, Zukunft. Was glauben Sie oder was ist Ihre Einschätzung? Gibt es bestimmte Produkte, wo Sie sagen, da können Sie jetzt mal zumindest schon mal so ein bisschen Andeutung machen, oder wo geht die Reise hin?
Ja, auf alle Fälle. Also es wird auf alle Fälle dazu führen, dass in der Zukunft auch in der Wettervorhersage sich logischerweise, ich meine, das haben wir die letzten, ich sage jetzt mal Jahrzehnte schon gesehen, dass es da große Fortschritte immer weiter gab, dass die Modelle beispielsweise immer besser werden. Das wird auch in Zukunft, denke ich, sehr sicher so sein, dass wir da eben einfach immer präzisere Aussagen treffen können. Einfach aufgrund der Tatsache, dass auch die Computertechnik ein Stück weit immer besser wird. Also das lässt oder gibt natürlich unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung dann auch immer wieder neue Möglichkeiten. Und dementsprechend kann man da schon sagen, dass da die Vorhersagen sich auch weiter verbessern werden oder verbessern können. So als größeres Projekt hatten wir jetzt beispielsweise dieses Thema mit der Radarproblematik, dass beispielsweise bei so Neubildungen, bei so Gewitterlagen, da die Radarbilder nur in gewisser Weise so eine kleine Schwierigkeit bieten, eben zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wo das Gewitter hinzieht, aber kommt es da jetzt zur Neubildung oder nicht? Und das ist beispielsweise auch so ein Bereich, wo der Deutsche Wetterdienst immer weiter die Forschung vorantreibt, dass man eben genau diesen Übergangsbereich von den aktuellen Messungen der beispielsweise Radargeräte übergehend in die Modellvorhersage, dass dieser Zwischenbereich weiter verbessert wird, dass man da eben einen quasi nahtlosen Übergang hat, dass man wirklich die aktuellen Radarbilder sieht und dann übergehend in die Modelldaten da diesen Übergang schafft. Und das ist beispielsweise so ein ganz großer Zukunftsbaustein, der jetzt in den nächsten Jahren einen immer größeren Stellenwert bekommen wird. Und das sind einfach so Bereiche, wo man sagen kann, ich freue mich auf alle Fälle drauf, was da die nächsten Jahre kommt, um letztendlich da noch genauere Vorhersagen liefern zu können.
Das heißt, da spielt auch das Thema Rechenpower oder auch vielleicht sowas wie künstliche Intelligenz dann auch eine große Rolle.
Natürlich, auf alle Fälle, ja.
Okay. Ja, Herr Mutz, wir sind auch schon am Ende mit unserem Plausch über DWD, GAFOR, Flugwetter allgemein. Ich möchte mich erstmal ganz recht herzlich dafür bedanken. Es war in vielen Bereichen sehr, sehr aufschlussreich, gerade was so ein bisschen auch das Dahinterschauen angeht. Und ich glaube, der ein oder andere konnte ein bisschen was mitnehmen und wird sich hoffentlich bei seiner nächsten Flugvorbereitung an das ein oder andere Detail auch erinnern und vielleicht sich dann auch nochmal etwas anders vielleicht auch an die Sache ranbegeben, als er es vielleicht bisher so in seinem üblichen Trott verinnerlicht hat. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten, ja, Fritz, was haben wir noch zu sagen?
Ja, ich möchte mich auch erstmal an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Mutz. Ich habe oft jetzt da gesessen während des Gespräches. Ach Quatsch, nee, echt, boah.
Ja, vor allem hast du das Telefon jetzt erstmal kennengelernt.
Ich wusste ja, Vor allem, ja, genau. Ich weiß jetzt, was eine Flugwetterberatung am Telefon ist und weiß jetzt auch, wenn ich den Herrn Mutz dann am Telefon habe, dass ich dann jetzt erstmal registriert bin und auf dem roten Kärtchen erscheine beim Deutschen Wetterdienst. Nein, vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick behind the scenes bei Ihnen.
Sehr, sehr gerne.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren, wie gesagt, viele Aha-Effekte dabei. Mit Ihrer freundlichen Erlaubnis werden wir natürlich auch die Shownotes dementsprechend für unseren Podcast füttern. Genau. Dass man das ein bisschen nachlesen kann, auch worüber Sie jetzt gerade bei uns so schön referiert haben. Ich möchte an dieser Stelle natürlich auch auf unsere Bewertung bei iTunes und den anderen großen Podcast-Playern, Anbietern nochmal eingehen, dass ihr uns da bitte eine Bewertung hinterlasst. Schreibt uns auch gerne auf Instagram eine Nachricht. Und jetzt, Achtung, Trommelwirbel, ich möchte auf unsere Hörerreise hinweisen, die wir am 26. Mai 2022 bis zum 29. Mai 2022 veranstalten werden, kreuz und quer durch Deutschland. Es geht los in Bielefeld und hört in Jena auf. Und wer eine Flugwetterberatung braucht, da werden wir die Nummer unten verlinken.
Gibt es eine Durchwahl zu Ihnen, Herr Mutz, so direkt?
Die gibt es leider nicht.
Oh Mensch, das wäre es jetzt gewesen.
Also wenn jetzt das Telefon demnächst bei Ihnen klingelt und es heißt, ich möchte aber nur mit dem Herrn Mutz sprechen, weil der jetzt im Podcast-Interview bei der Privatpiloten-Lounge war, wissen Sie Bescheid.
Genau. Super.
Ja, in diesem Sinne bleibt mir einfach nur noch zu wünschen, bleibt gesund, passt gut auf euch auf, always many happy landings und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, der Fritz, ciao.
Und der Christian, bis dann. Tschüss.
Tschüss.